Wir begrüßen euch. Da kommen wir bei Mic 1.
Danita Mic 2.
Monika Mic 3. Heute mit kurzem Kabel.
Heute habe ich das lange Kabel.
Darum denke daran, wenn der Sound sich verwickelt, liegt es am langen Kabel. Wir reden über nicht Alltägliches. Hey, dürfen wir auch mal ein bisschen ESO-mässig abfahren? In der ESO-Szene ist das alltäglich, was wir heute ausnahmsweise euch anbieten.
Ich finde das viel cooler, wenn man sagt, ja, sie, das gibt's. Der Hans-Werder Isle-Selig hat eine Weiterbildung gemacht, am Morgen, um 7:30, wo geheissen hat, ja, sie, das gibt's. Und nicht das berichtet hat, was nicht in den Büchern steht und nicht in den Lehrbüchern, wo man voneinander lernt.
Heute im Ponyhof.
Ich habe mich zum Beispiel mal für eine Ausbildung zum Schreiben interessiert, wie man so Geschichten schreibt und wie das dann anschauen, wie man auch Geschichten braucht in der Arbeit mit Leuten. Lesen, schreiben. Und dann habe ich einen angeschrieben, den ich ihn dann könnte anschauen. Wenn man eine Person anschaut, weiss man mehr, als wenn man nur darüber liest. Und dann hat er mich zu einem Unterricht eingeladen, den er gibt an einer Schule, mit Kleinen, gleich unter 20. Dann bin ich dort reingesessen und dann hat er angefangen, den Schamanismus zu erklären. Und wo er beim Thema war, wie die Schamanen in Träume hineingehen und in andere Erlebenswelten, gibt es einen riesen Krach. Wir zucken alle zusammen, drehen uns um und dann ist die Türe zersplittert. Es war so eine Glastüre in einem Raum, in einem Parterre-Raum. Ein dickes Glasding. Sie hat gehoben, aber es war alles voller Splitter.
Ui.
Eine Implosion.
Die Türe von dem Raum, wo wir drin gesessen sind.
Er rennt raus, war so ein kleiner Zwerg. Und sagt, wer hat den Stein geworfen? Wer hat den Stein geworfen? Aber es war weit und breit niemand. Er war auf die Straße raus.
Kein äußerer Grund?
Nein.
Und jetzt wird die Erklärung, dass das ein schamanistischer Akt war?
Nur, ja, sie, das gibt's. Er hat dann einfach weiter unterrichtet, wie wenn nichts gewesen wäre. Und das war für mich genug Grund gewesen, die Ausbildung nicht zu machen. Ich meine, das ist so eine super Koinzidenz. Er erzählt, von, was die macht und es macht Badong.
Der C.G. Jung hat einen Fachausdruck für das Projekt. Synchronizität. Etwas, das zeitgleich passiert und eigentlich miteinander nichts tut, aber vielleicht eben schon.
Und im Erzählen super gut zusammenpasst.
Super gut passt. Und sich den wissenschaftlichen Erklärungen entzieht. Es gibt kein Modell, wo man könnte sagen, ja, wenn dann. Und das kannst du beliebig wiederholen, dann passiert das. Du redest von Schamanen und dann knallt es irgendwo.
Und freundlich, es war niemand verletzt. Und die Scheibe hat noch gehoben.
Im Alltag, was relativ viel passiert ist, du denkst an jemanden und nachher ruft die Person an oder sie schreibt dir gerade ein E-Mail und dann denkst du, das gibt es gar nicht. Jetzt wollte ich ihr genau schreiben und schon schreibt sie.
Synchronizität.
Hey, das kenne ich voll nicht. Alle erzählen immer von dem. Bei mir funktioniert das nicht.
Die Gleichzeitigkeit.
Jetzt in Bezug auf Telefonanrufe und Mail. Weißt du, dass du jemanden denkst und dann läutet die oder dann meldet sich die?
Weil du den Hans-Rudi Isler erwähnt hast, mein grosser Neurologielehrer, der eben nicht mehr lebt. Wir haben etwas gemeinsam gehabt. Wir wissen, was ein Regenmacher ist. Und meine Anekdote vom Regenmacher, die geht so. Ich bin in Indien, in Dharamsala, wo der Dalai Lama im Exil ist. Und im tibetischen Neujahr, Anfang Februar, Ende Januar so, geht man beim Dalai Lama seiner Residenz vorbei, mit einer weissen Schärpe. Man steht dann in einer Schlange und die bewegt sich ganz langsam. Es waren sicher 2000 Leute gewesen. Dann, der Dalai Lama sitzt auf der Veranda und empfängt. Es ist sehr feierlich und anrührend und vermutlich spirituell unglaublich gewichtig. Jetzt ist aber so, in dieser Zeit in Nordindien kann es auch ziemlich hässlich graupeln. Nicht schön.
So wie jetzt.
Ja, vielleicht so wie jetzt, wenn ihr das hört. Trüben Himmel und es kommt ein bisschen etwas oben runter. Und jetzt gibt es einen Regenmacher. Und der Regenmacher, der Ngakpa, heisst das, von Dharamsala, der hat dann den Job,
noch mehr Regen zu machen.
Nein, die können eben das Gegenteil auch. Ein Regenmacher kann, wenn es eine Dürre ist, Regen machen. Aber ein Regenmacher kann natürlich auch schauen, dass es nicht regnet, wenn es nicht sollte. Und die Tatsache, die ich dort und in der Schlange im vorderen Drittel, weil ich bin relativ früh war. Der Regenmacher ist 2-3 Personen hinter mir. Wir kennen uns schon ein bisschen aus einem anderen Zusammenhang. Und wir plaudern. Und nein, das glaubt immer niemand, aber es ist einfach wahr. Über uns ist etwas so wie ein Fußballfeld, blauer Himmel und rundum Wolken und es kommt Zeug oben runter. Und der blaue Himmel, das hat der Regenmacher schön geschaut, das ist für die, die hier warten müssen, dass denen nicht auf den Kopf graupelt. Es hat auch schön ausgesehen. Wieso? Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Es ist einfach alles zu, ausser wenn du hochschaust, ob uns, wunderbar, schön Wetter. Und jetzt bewegen wir uns ganz langsam auf den Dalai Lama zu. Und dann, wo wir nur noch etwa 20 Meter weg sind, dann wird man langsam ruhig. Hinten gibt es ein Geschimpfe von Tibeter, die sagen zum Ngakpa, zum Regenmacher, «Hey, du bist ein Egoist. Schau mal mir, bei uns geht es zu, es geht zu. Uns schifft es auf den Kopf.» Und der Regenmacher sagt, «Ich habe nichts dafür. Ihr wisst doch ganz genau, ihr Junge, wenn man nicht mehr an das glaubt, dann wirkt es auch nicht mehr gleich. Ich kann nicht das alles allein machen. Ich brauche euren Glauben sozusagen.» Und das hat mich sehr fasziniert, das Wechselspiel von einerseits ein Regenmacher kann ein bisschen auftun oben, dass es schön bleibt. Und er ist abhängig von den Leuten, die das eben glauben. Und es war einfach so gewesen. Wir sind noch trocken, hübsch führen. Und hinter uns ist es zugegangen und hat geschifft. Bong. Und jetzt natürlich kann man sagen, zweimal Zufall. Ich finde, okay, ich habe keine Erklärung, aber definitiv kein Zufall. Für mich.
Und da passt unsere Bimi dazu. Die hat ein bisschen etwas von der einen Hälfte vom Regenmacher.
Ist ein Hund.
Sie ist im Frühling geboren und in dem Sommer hat es fast nicht geregnet. Und sie findet, der Regen ist etwas, wo das irgendwie passt, geht gar nicht.
Ist nicht wasserschüch, geht in den Fluss, in jeder Temperatur, aber Regen eher nicht.
Und wir sagen, sie macht Magie. Darum sie hat die eine Hälfte, wenn es regnet und man geht mit ihr raus, hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es nicht regnet.
Und das wiederholt sich vielmal. Die Bimi macht auch ein bisschen Regenmagie. Sie stoppt den Regen für die Viertelstunde, wo man schnell ums Haus muss, damit sie sich leert.
Aha, das ist doch Zufall.
Ja, ist doch alles Zufall.
Ja.
Aber der Hans-Rudi Isler, der Doktor Med, Neurolog Isler, hat mit dem einheimischen Neurolog in Kuala Lumpur, Malaysia, vor Jahrzehnten natürlich, die Neurologie aufgebaut und war längere Zeit mit der Familie in Kuala Lumpur. Und von ihm habe ich eben das gehört, als ich meine Regenmacher-Anekdote erzählt habe. Er hat gesagt, ja, das kenne ich. Wir haben das auch gehabt, weil bei diesen jährlichen grossen Tennis- und Golf-Tournaments
Turnier.
Bei diesen jährlichen Turnieren, die sind offenbar meistens in der Regenzeit gewesen und dort hast du auch genau die gleiche Situation. Es regnet halt, aber du holst einen Regenmacher und der schaut dann, dass über dem Golfplatz oder eben über dem Tennisplatz, der nicht gedeckt ist, dass dort eine Ruhe ist, ein blauer Himmel. Und Hans-Rudi hat gesagt, in dem Jahr, wo er dort aus irgendeinem Grund dabei war, beim Tennisturnier, glaube ich, beim Tennis hat es geregnet. Und parallel dazu, beim Golfplatz, beim Sebenturnier, ist blauer Himmel. Und dann haben alle gelacht und gesagt zum Vorstand vom Tennisverein, ihr habt wieder mal geschmürzelt, ihr müsst halt einen teureren Regen machen. Nein, der ein bisschen mehr kann. Und darum, die Golfer haben einen genommen, der es kann. Und Tennis haben auch einen genommen, aber der hat es nicht mehr können. Also so Anekdoten, was macht man denn mit dem? Hat einen gewissen Charme.
Aber du siehst wahrscheinlich immer da, was du erwartest. Jahrelang haben wir im Zirkus Knie eine Weiterbildung organisiert. Die war immer im Mai, auf dem Bellevue-Platz noch. Und wir haben alle Arten von Wetter gehabt. Es war so heiß, dass uns die Leute umgekippt sind. Dann musste man das Zelt wirklich von oben bespritzen. Es war weit über 30 Grad. Es war unerträglich heiß. Wir hatten Schnee, wir hatten Regen, wir hatten Hochwasser, wir hatten alles gehabt. In 20 Jahren und etwa nach 5 Jahren hat man gesagt, oh, es ist Mai, es ist wieder die Fortbildung in diesem Zirkus und wir wissen ganz genau, das Wetter kann alles sein.
Ah, das war immer im Mai? Mhm. Und dort hat es die verschiedenen Wetterlagen
immer gehabt. Wenn er auf Zürich kam, ist, hat genau an einem Tag die Fortbildung können stattfinden. Das war immer Mitte, Ende Mai. Und alle haben erwartet, dass es entweder heiß oder kalt oder gruselig oder wir sind schon mit dieser Erwartungshaltung dorthin und haben uns natürlich dann auch immer bestätigt gefühlt. Genauso wie es da im Hundeclub auf dem Seerücken tun die einen Hüte-Hunde-Wettbewerb organisieren. Und dort ist immer schön Wetter. Immer, 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 seit Jahren. Und die Leute sagen, wenn ich jeden heirate, mache ich es genau an dem Datum, weil ich weiss, dann ist es immer schön Wetter.
So nahe ist, wie man aufklärt meint, der Aberglauben.
Mit dem mache ich meine Studierenden amigs lachen, wenn irgendetwas an der Technik nicht tut. Und dann steht jemand auf und jemand anderes macht etwas anderes. Und dann tut es und sage ich, sehen Sie, jetzt machen wir es immer so. Und dann tut es, dann müssen sie so lachen. Und wenn es dann zwei Wochen später tatsächlich wieder so ist, sage ich, voilà, so sind wir beim Aberglauben. Sie stehen auf und es tut, danke vielmals. Aber zu ja sie, das gibt es, gehört nicht nur Sachen, die man nicht erklären kann, sondern auch so Überraschungen im Alltag, finde ich. Weil wir jetzt so in der dunklen Jahreszeit mit Kerzen sind. Im Spital hat mich dann ein älterer Herr mal gefragt in der Weihnachtszeit, kann ich nicht ein Kerzchen anzünden? Und das ist ja ein No-Go, aber es war Weihnachten. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn wir die Fenster offen haben, ein Schwimmkerzchen. Dann komme ich auf dem Spatienst wieder dort rein. Dann steht eine riesige Schüssel mit sicher 50 Schwimmkerzen dort, die brennen. Ich hätte jeden Schlag getroffen, gell?
Oi.
Ich bin erstarrt. Und dann
also im Zimmer vom Patienten?
Ja, ja. Und Feuerwehr im Unispital, stell dir vor, nein, es war ein Albtraum. Dann habe ich auch ganz gelassen gesagt, wir machen jetzt die Balkontür auf, stellen die Schüssel da rausstellen und dann die einzeln im Wasser löschen. Es ist wirklich ein Setting, es ist auch, ja, sie, das gibt's. Man kommt rein und ist in einer Welt, wo du denkst, Moment. Aber es war wirklich mein Glück als Verstand.
Als ich in der ersten Woche selbstständig war, hat mich eine grosse internationale Firma angefragt, ob ich nicht vorbeikommen könnte und eine Firmenpräsentation machen könnte. Und ich hatte doch keine gehabt. Ich habe mit einem Mandat angefangen und habe das einfach mal so gemacht und habe gedacht, ui, das ist eine Chance, die musst du packen. Ich muss denen irgendeine Geschichte erzählen und ich habe nichts. Also irgendetwas muss ich machen. Und dann habe ich mir überlegt, ja, wer sind wir denn und was machen wir? Das habe ich mir natürlich schon vorher im Businessplan überlegt und habe dann angefangen, aus Fimo so Magnet zu basteln.
Was ist Fimo?
Fimo ist eine Art wie eine Knetmasse, wo du nicht in einem Ofen brennen musst. Du kannst es im Backofen brennen oder an der Luft trocknen lassen.
Mm.
Und dann habe ich eine Hand, ein Auge, eine Nase, ein Maul gemacht, um die Sinn, die wir haben, zu besprechen. Dann bin ich so eine Magnetschiene gekauft und Magnetteil und Heißleim und ich hatte einen mega Stress gehabt und die Firmenfarbe ist orange. Dann musste ich die noch alle anmalen, orange. Und dann habe ich denen eine Geschichte erzählt, wie wir an eine Arbeit hergehen und haben alle die Sinn eingebunden. Aber Ich habe ja ein Faible für Dramaturgie und ich habe ja gern, wenn es dann so ein bisschen krass ist. Und dann habe ich gefunden, und irgendwie muss ich ja noch zeigen, wie wir uns unterscheiden. Und dann habe ich so ein schwarzes Töpfchen mitgenommen und Zündhölzchen, also so ein Zündholzschachtelchen. Dort drauf habe ich mein Visitenkärtchen verkleinert auf das Zündholzschachtelchen, habe orange Seidenpapier gekauft und habe gesagt, und was uns unterscheidet, hat das Seidenpapier in das Töpfchen tun, ist, wir haben das innere Feuer und zünden an. Oh, Hilfe! Hey! Das Seidenpapier, das hat, es ist einfach alles schwarz gewesen. Das ist im ganzen Raum rumgeflogen. Kaum ist das verbrennt gewesen, weißt du? Sind die Teile rumgeflogen und die Sprenkleranlage in dem Sitzungszimmer ist abgegangen. Hey, es ist ein riesen Drama gewesen. Und ich habe den Job bekommen.
Wow.
Ui. Das ist dann geblieben. Wenn ich die heute noch sehe, 22 Jahre später, sagen sie, es sei die eindrücklichste Firmenpräsentation, die je jemand gemacht hat.
Weil der Einsatz von der Sprenkleranlage ist immer besonders heikel zum Takten. Wow! Kann ich ja noch etwas anderes vom Spital erzählen. Wenn du die Tür aufmachst, weißt du nie, was dich erwartet. Einmal bin ich mit 7 Flaschen mit Medikamenten, die man anhängen muss in einem bestimmten Rhythmus, mache mit dem Ellenbogen die Tür auf und komme in ein Zimmer, wo das Ehepaar war in einer Happy Hour. Das war so heiß gewesen. Die haben sich auf dem Balkon eingerichtet mit einem Drink, mit so einem Schirmli und haben ein bisschen schöne Musik laufen lassen. Und der Mann war schwer krank gewesen. Es war so berührend gewesen. Kommt mir nicht so, Dann habe ich gesagt, okay, ich komme in einer halben Stunde wieder. Als junge Diplomierte habe ich in einem Viererzimmer mit Männern, in einem Mannenviererzimmer, einen Patienten einführen in Diabeteskosten. Er hat neue Diagnose bekommen, Diabetes Typ 2. Und ist so ein bisschen gelegen und hat gefunden, ja, was darf ich denn überhaupt noch? Und dann habe ich wirklich jung, ganz begeistert ihm erzählt, wie gesund die Diabeteskost ist und dass das viel mit den Mediterranen und dass wir alle und überhaupt, dass man eigentlich, wenn man dann drin ist, den Unterschied gar nicht mehr gemerkt und dass alle so müssten und dass auch sehr viel möglich ist. Und nach dem kleinen Vortrag, wo die 4 Männer mir sehr freundlich zugelassen haben, Patienten sind sehr geduldig mit jungen Pflegefachpersonen, finde ich, schaut mich der Patient an und sagt, wenn das so fein ist, dann essen sie auch so. Ich liege bei dem gestanden bin und dann haben wir wirklich zu fünften herzhaft gelacht. Und dann habe ich gesagt, nein, nicht wirklich. Und die Diabetes-Ernährungsberaterin wird sie dann einführen in das Gebiet. Und wir haben es dann in der Woche, als ich dort war, sehr gut gehabt in diesem Zimmer. Das war so erheiternd gewesen von, genau, nein, ich esse mein Glas natürlich.
Ich habe eine Kollegin, sie hat es mit ihrem Mann nicht mehr so gut gehabt und sie haben wirklich sehr viele Krisengespräche geführt und haben sich eigentlich auch damit auseinandergesetzt, dass sie die Beziehung wollten beenden, sind schon sehr lange zusammen gewesen, haben zusammen ein Haus gehabt, alles auch nicht so einfach, geschäftlich sind sie sehr verbandelt gewesen. Und dann ist das so gewesen, sie ist gelaufen für sich allein in die Natur, um mit sich mal ein bisschen klar zu werden. Und sie sagt, du glaubst es nicht, ich hatte so einen Ring gehabt mit 2 Ebenen. Dann hat es mir die obere Ebene abgesplittert und aufgetätscht. Genau in dem Moment, wo sie ist gelaufen und sie hat gesagt, ich habe keine Chemikalien daran, ich habe den ja schon ewig immer getragen, das war gar nicht etwas, das war nicht Look, das war überhaupt nichts. Und dann hat es mir einfach die Schicht weggetätscht. Und dann habe ich gewusst, es ist ein Zeichen, jetzt wird es zu eng, jetzt geht es so nicht mehr. Da gibt es.
Sehr hilfreich.
Ja.
Wenn man es so interpretieren kann, wenn es so Sinn macht.
Jemand anderer würde sagen, ja, jedes Teil muss halt irgendwann mal in die Revision gehen. Und das gibt es halt, das ist ein Ermüdungsbruch und überhaupt. Aber ich glaube, für einen selber so ein kleines Symbol, das trifft schon immer wieder an im Alltag. Oder du hast eine Situation, wo du gerade ein vierblättriges Kleeblatt findest. Und dann tust du das auch verknüpfen mit irgendetwas weiter, etwas wünschst, wenn der Sternschnuppen oben runtergeht.
Oder ein doppelter Regenbogen.
Darf man sich dann auch etwas wünschen?
Beim Doppelten? Mhm. Schon beim Einfachen.
Was wünschst du denn? Entweder, dass du noch drunter bleibst oder drüber kannst.
Du musst, glaube ich, einem Ende sein.
Ah.
Dort ist der Pott mit dem Schatz.
Ich nehme es mir so verheißungsvoll. Es kommt gut.
Wie ist denn dein Ponyhof? Haben die auch Koinzidenzen?
Ja, wenn ein Käufer kommt, muss das Pony, das der Käufer will, den so anschauen, dass er denkt, boah, das.
Oder ein Ginken, wenn es nicht dorthin will, dann muss es sich irgendwie bemerkbar machen. Ui, nein, nehmt mich nicht mit.
Oder wenn es sieht, dass der den Stall macht, schlecht drauf ist, dass es ne so speziell anschnobert. Oder wenn es an einen Wettbewerb geht, genau eine Kollegin hat eine Tochter, die ist um die 12. Die macht so eine Art Wettbewerb mit uns, wo man Aufgaben erfüllen muss. Man muss Sachen von dort nach da bringen, so Slalom reiten, Art Agility für uns. Und wenn ein Pony, ein Islandpferd gut drauf ist, dann hilft es so einem Wesel.
Dann macht es mit.
Dann lässt es sich nicht irritieren von allen, die filmen, applaudieren, rundherum reden. Manchmal kommt ein Elfe in den Ponyhof.
Das sagst du jedes Mal.
Wie jedes Mal kommt noch ein Elfe, woher grabst du denn die wieder raus? Es kommt kein Elfe damals.
Und darum, wenn die Pony gut drauf sind, geh davon aus, irgendwo hückelt ein Elfe.